Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Nidah. Wir sind im 10. Kapitel, Perek Yud, in der 7. Mishnah, Mishnah Zayin. Unsere Mishnah ist eine Fortsetzung von der letzten Mishnah, wo es ja zuletzt noch eine Meinungsverschiedenheit zwischen Beit Shammai und Beit Hillel gab, bezüglich einer Frau, die sich in ihren Yemei Tor, in den reinen Tagen nach ihren unreinen Tagen infolge einer Geburt befindet. Sie hatte am Beginn dieser Yemei Tor, war sie ja in der Mikwe und nun hat sie diese Yemei Tor, das ist entweder bei, wenn sie einen Bub zur Welt gebracht hat, vom 8. bis zum 40. Tag, beziehungsweise bei den Mädchen vom 15. bis zum 80. Tag, nachdem sie das Kind jeweils zur Welt gebracht hat, hat sie diese Yemei Tor, diese reine Tage, selbst sollte sie dort Blut sehen, macht sie dieses Blut nicht unrein. In dieser Zeit allerdings gilt sie so wie ein Tvulyom, das ist so wie eine Person, die in der Mikwe untertauchen muss, die allerdings auch noch warten muss, bis die Nacht hereingebrochen ist. In dieser Zwischenzeit hat diese Person noch eine bestimmte Form von ritueller Unreinheit in sich und darf eben bestimmte Dinge nicht. Sie hat ebenso eine Frau diese Position von einem Tvul Yom. Sie gilt als ein Sheni Latum'a, wie wir auch schon in der letzten Mishnah gelernt haben. Und hier aber Modim, es geben allerdings zu, nämlich beide Beit Shammai, das Lehrhaus von Shammai und das Lehrhaus von Hillel, Shehi Ochelet bei Ma'aser, sie darf sehr wohl von Ma'aser Sheni, das ist eine Abgabe, die die Landwirte in einem 7-Jahres-Zyklus von der Shemitah musste diese beim ersten, beim zweiten, beim vierten und beim fünften Jahr musste diese Abgabe von den Landwirten nach Jerusalem gebracht werden oder umgemünzt werden, je nachdem, und dann dort in Reinheit gegessen werden. Und eine unreine Person darf nicht mitessen. Ein Tvulyom allerdings, so eine Person, die eben noch in seinem Zwischenstadium ist, kann sehr wohl davon essen und ebenso diese Frau. Vekotzala Chala. Und wenn die Frau nun einen Teig zubereitet, von dem sie die Chala-Abgabe, die Chala, das ist ja eine Abgabe eigentlich, wir nennen unser Schabbatbrot, nehmen wir auch Chalot, aber eigentlich ist die Chala eine Abgabe vom Teig, die eine von den Geschenken an die Kohanim ist, die ebenso wie bei der Truma auch darauf geachtet werden muss, dass diese Chala rein bleibt und dann auch von den Kohanim in Reinheit gegessen werden kann. Jetzt, wie macht es diese Frau? Sie ist doch rituell unrein, sie gilt doch als ein Schenila Tuma auf dieser Stufe, zweitversetzt von der Quelle der rituellen Unreinheit. Wie soll sie diese Chala nun nehmen? Chala, dieses Stückchen, das sie abnimmt vom Teig, gilt erst als Chala und damit eben geheiligt, wenn sie es als solches bezeichnet hat. Der Teig selbst ist ja Chulin, ist ja nicht geheiligtes Essen und so nicht geheiligtes Essen von einem Schnila Tum'a wird nicht verunreinigt. Daher, was macht sie? Vekotzala Chala. Sie schneidet ein Stück Chala ab, legt und umakefet, sie legt es in einen Korb und nähert diesen Korb, dieses Gefäß zum Teig noch an. Denn wenn man Chala bezeichnet, muss sich dieser in unmittelbarer Nähe noch vom ursprünglichen Teig befinden. Und dann Vekoral Hashem, und dann benennt sie dieses Stückchen, das sie abgezweigt hat, dann sagt sie Harei Su Chala. So machen jetzt Frauen ja auch heutzutage, ab einer bestimmten Menge von Teig, dass sie davon Chala nehmen und auch das sagen. Harei Su Chala, dies sei nun die Chala. Und die Besonderheit hier ist, erstens, sie berührte dann diese, ab diesem Zeitpunkt darf sie dann dieses Stückchen nicht mehr berühren, weil sie eben als ein Schnee der Tumar gilt. Und die Besonderheit hier ist, dass wir nicht die Gefahr sehen, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Frau vielleicht unabsichtlich doch noch den Teig berühren sollte, sondern wir gehen davon aus, wenn sie das in diesem Korb hat, dass sie dann auch wirklich nur noch den Korb berührt. Wenn sie den Korb berührt, macht das ja nichts. Und aber eben nicht dieses Stückchen Chala, das kommt dann den Kohanim zugute. Wie im Fall Meruka Umidama, ebenso etwas, wo man nichts befürchten muss bei so einer Frau in den Yemei Tor, wie im Fall Meruka, wenn von ihrer Spucke etwas fällt, Umidam Tara, oder auch von ihrem Tahara-Blut, Al-Kikar Shiltruma, auf einen Leibbrot von der Truma, von dieser rituellen Abgabe an die Kohanim, wo man ja immer auf die Reinheit achten musste, Shehut Tahor, auch da bleibt dieses Leibbrot, dieser Leibbrot bleibt dann weiterhin rein, weil nämlich die Spucke und das Blut von einem, sie gilt ja nicht als Nida und als solches wäre es sehr wohl problematisch, sondern sie gilt als ein Tvulyom. Und die Flüssigkeiten von einem Tvulyom verunreinigen nicht. Und nun kommen wir zum Abschluss ihrer Reinheitszeit. Sie gilt ja als ein Tvulyom. Sie muss ja auch noch zwei Opfer bringen im Beit HaMikdash. Und damit eine Frau, die jetzt zum Beispiel eine Frau ist von einem Kohen, die darf ja ebenso von der Truma genießen, es dürfen nur Kohanim und deren nächste Familie darf die Truma essen. Damit diese Frau wieder von der Truma essen darf, lehrt Beit Shammai ab, unabhängig von dem ersten Untertauchen in der Mikwe, nämlich nach den Tagen der Unreinheit, nach den 7 Tagen, nachdem sie einen Bub auf die Welt gebracht hat, oder nach den 14 Tagen, wo sie ein Mädchen zur Welt gebracht hat, da war sie schon einmal in der Mikwe, ab dann gilt sie als Tvulyom. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai lehrt allerdings Zechat Vila Ba'achona, auch am Ende ihrer Yemei Tohar, muss sie in der Mikwe untertauchen, damit sie die Truma essen darf, beziehungsweise als Israelfrau, damit sie die Truma berühren darf. Abgesehen davon, um ihre Opfer hier zu bringen, muss sie laut Beit Shammai, muss sie ebenso noch einmal in der Mikwe untertauchen, bevor sie zum Beit HaMikdash gehen kann, denn ohne dem darf sie gar nicht zum Beit HaMikdash gehen, das ist die Meinung von Beit Shammai. Uveit Hillel umrim, das Lehrs von Hillel allerdings meint, Einat Zrichat Vila Bachona, sie muss nicht noch einmal untertauchen, um sie um die Truma essen zu dürfen, beziehungsweise auch sie zu berühren zu dürfen, beziehungsweise um in den Beit HaMikdash zu gehen. Beit Hillel sagen, dass das nicht notwendig ist. Was steckt eigentlich dahinter? Beit Shammai sagen, dass das letzte Mal, wo sie in der Mikwe war, ist dermaßen lange her, dass sie vielleicht nicht mehr so Acht geben wird bei der Reinheit bezüglich der Truma oder bezüglich, wenn sie zum Beit HaMikdash kommt. Und um ihr das wieder sozusagen in Bewusstsein zu rufen, verpflichten sie Beit Shammai, nochmal in der Mikwe unterzutauchen. Und Beit Hillel tun das allerdings nicht, haben ja nicht diese Befürchtung, auch wenn es sich hier um einen langen Zustand von einem Tvulyom handelt. Allerdings bezüglich wir haben jetzt gesprochen über die Truma und das Kommen zum Beit HaMikdash, was jetzt nun das Konsumieren, das Essen von Kodashim, von geheiligtem Fleisch, der Opfertiere zum Beispiel, was das angeht, da sind sowohl Beit Shammai als auch Beit Hillel wiederum einer Meinung, da sind sich alle einer Meinung, dass die Frau sich noch einmal in der Mikwe untertauchen muss, und zwar nachdem sie ihre Opfer dargebracht hat. Sie muss die Opfer darbringen, da muss sie noch einmal in der Mikwe untertauchen und erst dann darf sie von Kodashim ebenso genießen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Nida. Wir sind im 10. Kapitel Perek Yud in der 8. Mishnah Chet. Das ist die letzte Mishnah von unserer Masechta von Masechet Nida. Und wir haben es zum Abschluss unserer Masechta noch mit einer Meinungsverschiedenheit von Beit Shammai und Beit Hillel, vom Leos von Shammai und vom Leos von Hillel zu tun. Wir haben ja schon in der Vergangenheit oft besprochen, wenn eine Frau eine Nida ist, dann hat sie ihre Menstruationsperiode von einer Woche und dann hat sie noch 11 Tage den sogenannten Siva-Tagen. Also wenn sie da noch einmal, wenn sie einmal noch Blut sehen sollte, dann ist sie eine Shomeret Yom, Keneget Yom, dann muss sie einen ganzen Tag lang, beziehungsweise ja oder nein, das werden wir in unserer Mishnah jetzt klären, darf sie kein Blut sehen, taucht dann in eine Mikwe ein und ist dann wiederum rein. Dreimal hintereinander gilt es als eine Savagdola und muss dann 7 Tage lang reine Tage zählen. Nun haben wir es aber in unserem Stamm mit einem speziellen Fall zu tun, nämlich mit einer Frau, die am 11. Tag noch Blut sieht. Wenn das Ganze nun geschieht am 11. Tag, dann ist eigentlich nicht, dann ist nicht mehr davon auszugehen, dass sie am 12., beziehungsweise wenn sie dann am 12. Tag auch noch sieht, es gibt keinen 12. Tag danach mehr, das wäre dann der erste Tag ihrer regulären Nida-Periode wieder und dann wäre sie wiederum eine Nida. Ja, also daher kommt jetzt vielleicht ein bestimmtes Missverständnis, das in unserem Mishnah auch ein konkreter Fall hier hat, nämlich Haroa Yom Achadasar, eine Frau, die am 11. Tage ihrer Sivar-Zeit Blut sieht, Vetavla Erev, und am Abend vom Tag, wo sie das Blut gesehen hat, taucht sie bereits in den Mikve ein, das heißt, sie wartet nicht auf den nächsten Tag, Veshimsha, und sie hat Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann. In diesem Fall, Beit Shammai Omrim, in diesem Fall lehrt das Lehrhaus von Shammai, Metamin Mishkan, Mishkav Umoshav. Es treffen hier alle Regelungen, das ganze Regelwerk der sogenannten, der, nicht Strafe, aber der Folgen treffen hier ein, nämlich von einer Frau, die eben unrein war, und zwar sowohl die Frau als auch der Mann, mit dem sie zusammen war, die werden beide unrein und verunreinigen auch die Möglichkeiten von Mishkav und Moshav, also das sind Transfermöglichkeiten, um Unreinheit hier weiterzugeben durch das Liegen oder Sitzen, dass man hier die Unreinheit weitergeben. Bei der Frau, bei der Savar, ist das in einem strengeren Sinne als noch als beim Mann, aber auch er gibt eine gewisse Form von Unreinheit ab, und wenn beide es unabsichtlich zusammen waren, dann Chayavim beKorban, dann müssen sie auch noch ein Chatat-Opfer bringen. In diesem Fall, denn, wird schon mal lernen, es muss ein von der Tora aus muss ein Tag noch Tag auch noch folgend gehütet werden, bevor man hier in die Mikwe geht und dann eben wieder Geschlechtsverkehr haben kann. Und da das hier überhaupt nicht der Fall war, sondern in der Nacht gleich die Frau in der Mikwe war und dann gleich auch Geschlechtsverkehr hatte, gilt die Frau hier, bringt die Mikwe sozusagen nichts, die Frau gilt retroaktiv eben auch noch als unrein, und eben all diese Folgen hier sind hier eben zur Folge. Bet Hillel Umrin, des Lehrers von Hillel allerdings, lehrt Pturin mina Korban. Das heißt, Bet Hillel meinen eigentlich, dass eigentlich von der Tora aus her muss ja eigentlich nichts mehr beachtet werden, denn es ist nicht mehr, warum muss man den nächsten Tag auch noch einhalten, weil es dazu kommen könnte, dass die Frau an 3 Tagen hintereinander Blut sieht und dann eine Sava Gdola wird und sie dann eine andere Form von Reinheitsfolgen hier beachten muss. Deswegen muss sie einen weiteren Tag einhalten. Aber Beit Hillel sagen, der nächste Tag ist schon der 12. Tag und es gibt keinen 12. Tag. Der nächste Tag ist schon der 1. Tag von der nächsten Zeitperiode, nämlich würde sie der Blut sein, wäre sie eine Nida. Es gäbe jetzt keinen Zusammenhang zum Blutsehen vom 11. Tag. Und daher sagen eigentlich Beit Hillel, eigentlich hat das hier gar keine Folgen. Aber, weil Beit Hillel Angst haben, dass die Frau dann auch nachlässig vielleicht wäre innerhalb dieser 11-Tages-Periode. Wenn sie innerhalb dessen sieht, dann muss sie auf jeden Fall noch den Tag danach sehen. Wenn man ihr sagt, am 11. Tag, wenn du Blut siehst, am Tag danach ist eh egal, ist eh wurscht, dann würde sie das vielleicht auch während den davor gelegenen 11 Tagen, wenn es beim nächsten Mal passiert, auch so handhaben. Deswegen sagen sie, sehr wohl treffen hier die Regelungen, dass sie und er unrein sind, aber ein Korban, ein Opfer als Ratat, das Ratat-Opfer kann man nicht bringen, denn es ist nicht eigentlich zwingend notwendig, und ein Opfer, das nicht notwendig ist, kann nicht einfach so jetzt hier als Ratat-Opfer gebracht werden. Ein nächster Fall, Tavla Bayom Shelacharav, wenn sie nun am nächsten Tag in der Früh untergetaucht, das heißt, seit dem 11. Tag hat sie Blut gesehen, am nächsten, sie wartet die Nacht, am nächsten Tag in der Früh, sie beachtet nicht den gesamten nächsten Tag, am nächsten Tag in der Früh bereits, am Vormittag, untertags halt, taucht sie in der Mikve unter, Veshimsha und hat Geschlechtsverkehr, Veshimsha et Betan hat Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann, Verchakachata, und danach hat sie Blut noch am selben Tag gesehen. Dieses Blut gilt hier dann wiederum als Blut von der Nida-Periode. Bet Shemai meinen dazu mit am In, Mishkav, Umoshav, Ufturin, Minha, Korban. In so einem Fall sagt nun eigentlich Beit Shammai das, was Beit Hillel im vorherigen Fall gesagt haben. Auch wegen demselben Hintergrund. Dadurch, dass nämlich hier die Frau zumindest einen Teil vom Tag nach dem 11. Tag geschaut hat, beziehungsweise eben noch nicht in der Mikwe war, noch nicht geschlechtsverkehrt hatte mit dem Mann, sondern erst dann in der Mikwe war, wird ein Teil vom Tag so wie der ganze Tag gezählt. Und Beit Shammai sagen, das sollte eigentlich nicht passieren, aber wenn das so gehandelt wurde, ist eigentlich alles in Ordnung. Und erst danach hat sie Blut gesehen und sozusagen in dieser Zwischenzeit gilt die Frau als rein. Das Muttertauchen in der Mikwe hat sozusagen gegolten. Warum sind sie denn beide allerdings unrein, die Frau und der Mann? Das ist ebenso wegen den Hintergedanken, die Beit Hillel vorhin hatte, dass sie möchten es nicht dazu kommen lassen, dass die Frau es auch beim nächsten Mal in den 11 Sivar-Tagen auch so handhabt, weil wenn es während den 11 Sivar-Tagen so ist, dann muss sie doch sehr wohl den gesamten Tag hier einhalten, eben wegen dieser Rechnung, weil es eben sein kann, dass man diese Tage hier eben zusammenführen, zusammenhalten muss. Ubet Hillel umrim, allerdings Bet Hillel, mein in so einem Fall, Hareze Gargeran. Sie sagen, der Mann, das ist ein gieriger Mann, der sozusagen nicht einmal aushält, bis er am Abend danach wartet, dass er mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, haben allerdings hier keine weiterreichenden Folgen, die das nach sich zieht, denn sie sagen, in so einem Fall wurde tatsächlich eben zumindest ein Tag hier eingehalten und weder muss hier ein Opfer gebracht werden, noch müssen hier diese Regelungen der rituellen Unreinheit eingehalten werden. Allerdings, Umodim, Beit Hillel gegen allerdings Beit Shammai recht, wenn eine Frau innerhalb von den 11 Tagen, nicht am letzten Tag, innerhalb von den 11 Sivar-Tagen Blut sieht, und sie dann in der Nacht bereits in die Mikwe gegangen ist und Geschlechtsverkehr hatte, was ja gar nicht geht, in so einem Fall müssen sie tatsächlich hier haben beide diese Formen von der rituellen Unreinheit und müssen auch ein Korban, ein Opfer bringen, ein Chatat-Opfer bringen, wenn sie unabsichtlich diesen Fehlschritt hier begangen haben. Denn in so einem Fall sagen eben Beit Hillel, das ist dann klar der klassische Fall, wo tatsächlich die Tora das verbietet. Und in so einem Fall, wenn nicht mal ein bisschen vom nächsten Tag hier eingehalten wurde, dann muss man eben auch dieses Korban ebenso bringen. Allerdings Tavla bei Yom Shelach Harav Shimsha, wenn sie allerdings in diesem Fall auch am Tag danach erst in die Mikwe geht und danach diesen Geschlechtsverkehr hatte, Harezo Tarbutra A, das ist dann eine Unsitte, sagen Beit Hillel sozusagen, das darf man nicht machen, denn es kann ja sein, dass sie danach noch Blut sehen wird und dann gilt dieses Blut zusätzlich zum Blut, das sie am Tag davor gesehen hat. Das würde dann zusammengezählt werden und die Mikwe dazwischen gilt dann eben nicht sozusagen, dann waren sie ja zusammen retroaktiv, als sie verboten wurde, wenn sie danach noch einmal Blut sieht. Und deswegen sagen Beit Hillel in diesem Sinn, das ist eine Unsitte, das darf man nicht machen, weil eben die Möglichkeit noch besteht, dass sie im Laufe des Tages noch Blut sehen sollte, dann wird das Blut zusammengezählt eben vom Blut vom letzten Tag und dazwischen gilt sie ebenso als unrein, also muss zwangsläufig einen ganzen Tag hier einhalten. Umage an und alles, was sie berührt haben, Uwe Ilatan, und dass sie zusammen waren eben bezüglich der Opfer, Tluim, die sozusagen hängen in der Luft, da müssen wir abwarten nun eben den restlichen Tag. Wenn sie Blut jetzt noch sieht, dann gilt sie wirklich, dann gilt es als eine Be'ela, als ein Geschlechtsverkehr, der verboten war. Sie müssen dann das Opfer bringen und sie müssen dann auch alles, was sie eben angefasst haben, beziehungsweise wo sie draufgesessen sind, etc., gelten alles als rituell verunreinigt, sollte sie noch Blut sehen. Sollte sie kein Blut gesehen haben, haben sie es gerade noch gut erwischt. Aber das ist eben noch, das hängt sozusagen in der Luft. Man muss den ganzen restlichen Tag, selbst wenn sie Geschlechtsverkehr hatten, noch abwarten, wie das nun ausgehen wird. Und nun, wir sind zu einer guten Stunde, Baruch Hashem, zum Abschluss nun von Masechet Nida gekommen, bei dem Mishneot, mögen wir es auch erreichen, auch die Gemara zu Masechet Nida auch zu lernen, beziehungsweise unsere Mishneot nochmal zu wiederholen. Das war keine leichte Masechta, wie auch schon bei der Einführung von der Masechta erwähnt. Wir haben viele verschiedene Prinzipien erwähnt. Wir sind auch in die Anatomie angeschaut. Komplizierte Fälle haben wir hier erwähnt. Wir haben die Zählungen, haben wir durchgegangen. Was ist eine Nida? Was ist eine Sava? Was ist eine Sava Gdola? Was sind die Yemei Tohar? Was ist die Unterscheidung zwischen einer Frau, die einen Buben oder die ein Mädchen auf die Welt gebracht hat? Was hat das alles mit der rituellen Unreinheit auf sich? Welche Formen von Blut gibt es? Etc. Sehr, sehr vieles haben wir hier gelernt in unserer Masechta. Alles Leshem Shamayim haben wir sicherlich gelernt, denn noch einmal, wie auch schon immer wieder auch erwähnt, wir haben hier nicht Halacha Lemaaseh gelernt. Halacha Lemaaseh, wenn man sich anschaut, also die gelebte Halacha heute weicht zu einem guten Teil davon ab und sieht die Dinge strenger, weil auch die Natur der Menschen, auch die Natur der Frau sich auch geändert hat, weil es eben so etwas wie eine ganz festgelegte Periode kaum mehr gibt. Ich möchte hier aber auch nicht zu sehr in die Details gehen, denn wie gesagt, das ist nicht mein Fachgebiet und darauf habe ich mich jetzt auch nicht so vorbereitet. Jedenfalls, Halacha selber kann man nicht von dem Mishneot wie allgemein auch direkt ablernen, da muss man sie in die weiterführende entsprechende Literatur schauen. Aber die Mishneot haben wir, Baruch Hashem, gemeinsam gelernt und das soll uns ein Srut sein für uns und für unsere Familien. Insofern, Lechaim, Lechaim, Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nehyah Bedvaroi.